Du hörst die Predigt der Woche aus der EFG Ludwigshafen. Lass dich von Gott beim Hören berühren.
Lese uns jetzt die Schriftlesung aus 2. Mose, 2. Mose 14 und 15. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Und der Herr verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, dass er den Israeliten nachjagte. Aber die Israeliten waren mit erhobener Hand ausgezogen. Und die Ägypter jagten ihnen nach. Alle Rosse, alle Wagen des Pharaos und seine Reiter und das ganze Heer des Pharao und holten sie ein, als sie am Meer bei Pi-Hahiroth vor Baal-Zephon lagerten. Und als der Pharao nah herankam, hoben die Israeliten ihre Augen auf. Und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Und sie fürchteten sich sehr und sie schrien zu dem Herrn und sprachen zu Mose: Waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musstest, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast? Haben wir es dir nicht schon in Ägypten gesagt? Lass uns in Ruhe. Wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Da sprach Mose zum Volk: Fürchtet euch nicht. Steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Und der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Da erhob sich der Engel Gottes, der vor dem Heer Israels herzog, und stellte sich hinter sie. Und die Wolkensäule vor ihnen erhob sich und trat hinter sie und kam zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. Und dort war die Wolke finster, und hier erleuchtete sie die Nacht. Und so kamen die Heere die ganze Nacht einander nicht näher. Als nun Mose seine Hand über das Meer reckte, ließ es der Herr zurückweichen und durch einen starken Ostwind die ganze Nacht und machte das Meer trocken und das Wasser teilte sich. Und die Israeliten gingen hinein, mitten ins Meer, auf dem Trockenen. Und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. Aber die Ägypter folgten ihnen und zogen ihn nach, alle Rosse des Pharaos, seine Wagen und Reiter, mitten ins Meer. Und das Wasser kam wieder und bedeckte Wagen und Reiter und das ganze Heer des Pharaos, das ihnen nachgefolgt war, ins Meer, sodass nicht einer von ihnen übrig blieb. Aber die Israeliten gingen trocken, mitten durchs Meer, und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. So errettete der Herr an jenem Tage Israel aus der Hand der Ägypter. Und sie sahen die Ägypter tot am Ufer des Meeres liegen. So sah Israel die mächtige Hand, mit der der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte. Und das Volk fürchtete den Herrn, und sie glaubten ihm und seinem Knecht Mose. Da nahm Miriam, die Prophetin, Aarons Schwester, eine Pauke in ihre Hand, und alle Frauen folgten ihr nach mit Pauken im Reigen. Und Miriam sang ihnen vor: Lasst uns dem Herrn singen, denn er ist hoch erhaben, Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt.
Liebe ist stärker als der Tod. Herzlich willkommen auch von mir zu diesem Ostersonntag-Gottesdienst. Euch, die ihr hier vor Ort seid, aber auch euch, die ihr über YouTube zuschaut oder später den Podcast hört, möchte ich zurufen: Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Heute feiern wir die Auferstehung Jesu von den Toten. Und wir rufen es in die sichtbare und in die unsichtbare Welt. Der Herr ist auferstanden. Er hat unsere Schuld am Kreuz getragen und unsere Strafe auf sich genommen. Er hat alle unsere Schmerzen getragen und uns durch seine Wunden Heilung gebracht. Er ist nicht tot geblieben. Er lebt auch heute noch und hat den Tod überwunden. Liebe ist stärker als der Tod. Gott ist stärker als der Tod. Nichts ist mehr so, wie es einmal war. In einer Zeit, in der die Angst vor Krankheit und Tod viele Menschen lähmt und das Leben einschränkt, möchte ich uns daran erinnern, dass es in Jesaja 53 in den Versen 4 bis 5 heißt: Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud unsere Schmerzen auf sich. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert war. Aber er ist wegen unserer Schuld verwundet und wegen unserer Sünde zerschlagen worden. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. In einer Zeit, in der Worte oft inflationär verwendet werden, heute dies und morgen das gesagt wird und wir gar nicht mehr wissen, was Gültigkeit hat, dürfen wir wissen, Gott ist nicht nur ein Gott der Worte, sondern er ist ein Gott der Taten. Das, was er ausspricht, das kommt in Existenz. Das ist die Wahrheit. Das wird und das ist und das bleibt. Schauen wir uns den Predigttext mal näher an. Monika Weber hat ihn vorgelesen. Vielen Dank dafür. Auf den ersten Blick ist es ja nicht so der klassische Ostertext. Hier geht es nicht um die Auferstehung, hier geht es nicht um Jesu Tod am Kreuz, um das vollbrachte Werk am Kreuz. Aber es geht um das Handeln Gottes. Und das ist das Gleiche damals wie heute. Er ist der Gleiche damals und heute. Er führt seine Kinder in die Freiheit, weg aus der Sklaverei und weg aus der Gebundenheit. Es geht um die Erlösungsgeschichte Gottes mit seinem Volk. Der Predigttext zeigt uns das Herz Gottes und auch das Herz der Menschen. Genauso wie mit dem Auszug aus Ägypten ein neues Kapitel in der Geschichte Gottes mit seinem Volk stattgefunden hat oder aufgeschlagen wurde, hat an Ostern ein vollkommen neues Kapitel in der Geschichte der gesamten Menschheit begonnen. Gott befreit nicht nur aus der Gefangenschaft, er schenkt ein vollkommen neues Leben. Ich möchte euch einladen, lest mal die Geschichte Israels, schaut euch die Kapitel rund um den Predigttext mal an. Die Geschichte Israels ist voller Hinweise auf Jesus und zeigt, dass Gottes Heilsgeschichte schon im Alten Testament begonnen hat. Das Volk Israel ist seit 430 Jahren in Ägypten und dient dem Pharao und dem ganzen Land als Sklaven. Sie machen das, was ihnen gesagt wird, und haben keine Möglichkeit, ihr Leben frei zu gestalten. Als Sklave lernt man schnell, dass man wenig Einfluss auf sein Leben hat. Man ist abhängig von seinem Herrn und ist seinen Launen hilflos ausgesetzt. Man ist darauf angewiesen, dass er einen versorgt. Und oft reicht's gerade mal zum Leben. Ein Teil der Familie ist man nicht. Man ist da, um zu arbeiten und um zu dienen. Und Gott will sein Volk dort rausholen. Er will es heimholen in das Land, das er für sie bereitet hat. Das Land, wo Milch und Honig fließt, heißt es in der Bibel. Er will ihnen Freiheit geben und Heimat. Er will ihnen Freiheit vor Unterdrückung geben und er will sie versorgen. Pharao will das Volk natürlich nicht gehen lassen. Man bedenkt, was das für ein Verlust an Arbeitskräften wäre, was das für Ägypten bedeutet. Erst nachdem das Land von schrecklichen Plagen heimgesucht wird, gibt der Pharao dem Volk Israel die Erlaubnis zu gehen. Er lässt das Volk zunächst frei. Und auf einmal wird ihm bewusst, was er da getan hat und er will das Volk zurückholen. Er bricht sein Wort und macht sich mit dem ganzen Heer auf den Weg. Aber die Kinder Israels waren durch eine hohe Hand ausgezogen. Sie hätten es allein niemals aus der Sklaverei herausgeschafft. Sie hätten sich niemals allein befreien können. Aber es steht jemand hinter ihnen. Sie sind nicht auf sich allein gestellt. Eine hohe Hand steht für Vollmacht, für Stärke. Und das, was diese Hand festhält, das lässt sie so schnell nimmer los. Und hier setzt der Predigttext ein. Der Pharao jagt dem Volk mit seinem ganzen Heer nach, mit seinen Rossen, mit allen Rossen sogar, mit Wagen und Reitern. Das muss ein gewaltiger und beängstigender Anblick gewesen sein. Die ganze Stärke und die ganze Macht Ägyptens. Nicht nur das, es war mit Sicherheit furchtbar laut, überwältigend und angsteinflößend. Diesem Schreck kann man sich kaum entziehen. Das war eine reale Bedrohung. Und so hat dieses schreckliche Heer, von dem das Volk Israel gehofft hatte, ihm entkommen zu sein, den Blick auf sich gezogen. Was für eine Panik muss sie überkommen haben. Sie fürchteten sich sehr, steht in dem Predigttext. Mit dem Blick auf diese überwältigende Gefahr kann man auch nur Angst haben. Eben noch die Freiheit vor Augen und jetzt den Tod. Nach menschlichen Maßstäben gibt's da keine Rettung mehr. Hat das Volk vergessen, dass es auf Gottes Wort hin ausgezogen ist? Ihr Blick war auf die Bedrohung gerichtet, weg von dem Retter, der versprochen hat, sie rauszuführen. Ihre Realität war das, was sie gesehen haben und die Erfahrung der Vergangenheit. Auf einmal war das bekannte Sklavenleben so gebunden und einschränkend. Das war viel erstrebenswerter als die neue, verheißene Freiheit. Die bekannte Vergangenheit bot vermeintliche Sicherheit, zumindest eine gewisse Berechenbarkeit. Die Zukunft, das Ziel ihrer Reise, war dagegen nicht so ganz klar, eigentlich jenseits ihrer Vorstellungskraft. Wie schnell geschieht es doch, dass wir an den Zusagen Gottes zweifeln, in Frage stellen, ob er tatsächlich vertrauenswürdig ist, ob unser Mut, neue Wege zu gehen, belohnt wird und ob er zu seinem Wort steht. Das, was wir vor Augen haben, was wir sehen, hat mehr Gewicht als das, was er uns ins Herz gelegt hat, als die Verheißung, die er uns gegeben hat. Schnell stellen wir Gottes Wesen in Frage, nämlich, dass er die Liebe ist und unser vollkommener Versorger, unser Vater. Ich sage bewusst wir und schließe uns in das Verhalten der Israeliten mit rein oder mit ein, denn wir handeln oft genauso. Fürchtet euch nicht, ruft Mose dem Volk zu. Eine Aufforderung, die 365 Mal in der Bibel vorkommt. Für jeden Tag des Jahres eine Einladung, unseren Blick auf Gott zu richten und auf seine Verheißung, auf seine Versprechen und auf seine Allmacht zu vertrauen. Und jede dieser Einladungen hat eine Grundlage, eine Zusage Gottes. Denn der Herr wird für euch kämpfen und ihr werdet stille sein. Ihr müsst nicht alleine kämpfen, nein, mehr noch, ihr müsst gar nicht mehr kämpfen. Ihr müsst gar nicht kämpfen, denn Gott wird für euch kämpfen. Es gibt durchaus Situationen im Leben, in denen wir kämpfen müssen, aber wir dürfen darauf vertrauen, dass in den Zeiten Gott an unserer Seite ist. Ihr dürft still sein und in diesem Wissen zur Ruhe kommen. Ihr dürft still sein und ehrfürchtig auf Gottes Handeln schauen. Ihr dürft still sein und vollkommen auf Gott vertrauen. Ihr dürft still sein und vertrauen, dass Gott stärker ist, dass seine Liebe zu seinem Volk stärker ist als das Heer der Ägypter und der Tod. Was für eine Herausforderung, wenn einem das ägyptische Heer im Nacken sitzt. Das eigene Schicksal aus der Hand geben, loslassen, vertrauen, dass der, der einen rausgerufen hat, auch zu seinem Wort steht. Und was macht Gott? Er macht das Undenkbare, das Unvorstellbare. Für sein Volk setzt er die Naturgesetze außer Kraft. Das Wasser weicht zurück und bildet eine Mauer zur Rechten und zur Linken. Eine Mauer, die sie beschützt, und er schafft einen Weg, auf dem sie trockenen Fußes durch das Meer gehen können. Gottes Handeln ist nicht an Naturgesetze gebunden. Und oft sprengt es unser Denken. Das, was wir nicht mal zu denken wagen, weil es uns unmöglich erscheint, ist für ihn möglich. Nicht nur das, er ist mittendrin, er ist mitten bei dem Volk. Der Heilige, der allmächtige Gott ist gegenwärtig. Ein Engel geht vor dem Volk her und eine Feuersäule, eine Wolkensäule zeigt ihnen den Weg. Die Feinde Israels, die sie zurückholen wollen in die Sklaverei, die ihnen die Freiheit wieder nehmen wollen, werden vernichtet. Sie sind tot, aber haben keine Macht mehr. Sie sind besiegt. Gottes Siege sind vollkommen. Die Prophetin Mirjam reagiert auf die einzig angemessene Art und Weise. Wir haben das vorhin auch gemacht. Mit ihrem Dank, mit ihren Lobliedern kommt sie vor Gott und dankt ihm für das, was er getan hat, für die Errettung und für den Sieg über die Feinde. Jedes Wunder und jedes Eingreifen Gottes ist ein Werben Gottes um uns Menschen. Ein Werben darum, dass wir erkennen, was er für ein mächtiger und gleichzeitig liebevoller Vater er ist, der zu seinem Wort steht. Hier hat er sein Volk beschützt, bewahrt sie und befreit sie vor seinen Feinden. Ja, er vernichtet die Feinde ein für alle Mal. Er hat den Sieg. Mose hat auf Gottes Auftrag hin das Volk Israel aus Ägypten in die Freiheit geführt. Aber der abhängige Sklavengeist, das Denken und Handeln eines Sklaven war noch lang in ihren Herzen und hat ihnen so manchen Umweg beschert. Durch Mose hat Gott ein Gesetz gegeben, die Gebote gegeben, um das Zusammenleben in der Freiheit nach so vielen Jahren Sklaverei neu zu regeln und die Gemeinschaft mit ihm zu ermöglichen. Neues Gesetz, eine neue Bestimmung, neuer Bund. Ein Bund zwischen Gott und den Menschen. Und diese Gebote waren der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und die Beziehung hat funktioniert, wenn die Gebote eingehalten wurden. Bei Missachtung musste man Sühneopfer bringen, damals ein unbeflecktes Lamm. Die Beziehung zu Gott war daran gebunden, ob die Gesetze eingehalten wurden. Nur dann konnte man rein und gerecht vor ihm stehen. Aber die Menschen sind immer wieder dran gescheitert. Das Gesetz einzuhalten war unmöglich. Egal wie sehr sie sich anstrengten, egal wie sehr wir uns anstrengen, die Gebote und die Gesetze Gottes hätten wir nie erfüllen können. Wir hätten nie das reine Opfer bringen können, das Jesus gebracht hat. Und wieder gibt es ein Eingreifen Gottes. Das, was den Menschen unmöglich war, hat Gott möglich gemacht. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte er seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, Abba, Vater. So bist du also kein Knecht mehr, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe durch Christus. Kurz zusammengefasst könnte man sagen, dass Jesus am Kreuz das bekommen und getragen hat, was ich verdient hätte, damit ich das bekommen kann, was er verdient hat am Kreuz, was er erkauft hat. Was für ein Tausch aus lauter Güte und Barmherzigkeit. Gottes Liebe hat über meinen verdienten Tod gesiegt, über unseren verdienten Tod gesiegt. Auf einmal sind wir keine Sünder mehr, wir sind Söhne und Töchter Gottes. Wir sind Erben dessen, was Jesus am Kreuz erkauft hat und dürfen Papa zu Gott sagen. Wir dürfen durch Jesus leben, aus der Auferstehungskraft heraus. Darin ist die Liebe Gottes zu uns erschienen, dass Gott seinen einzig geborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Liebe ist stärker als der Tod. Gottes Liebe ist stärker als der Tod. Und Gottes Motivation in all seinem Handeln ist Liebe. Anders als der Sieg über die Ägypter ist Jesus' Sieg am Kreuz ein anhaltender, ein endgültiger Sieg, der für alle Menschen gilt, die ihn für sich in Anspruch nehmen. Jesus ist in Vollmacht auferstanden von den Toten und hat eine vollkommen neue Ordnung hergestellt, einen neuen Bund gegründet. Und alle, die wir diese Osterbotschaft hören, haben ganz unterschiedliche Erfahrungen mit Gott in unserem Leben gemacht. Die einen haben die Auferstehungsbotschaft schon ganz oft gehört, aber sie geht immer noch tief ins Herz und setzt lebensverändernde Wahrheiten frei. Sie erleben, dass Jesus tatsächlich neues Leben schenkt und dem Leben eine ganz neue Qualität gibt. Andere mögen sich fragen, was das mit ihrem persönlichen Leben zu tun hat. Wenn sie in ihr Leben schauen, ist da viel mehr Kampf als Sieg zu sehen. Und ich bete, dass dieses Ostern für uns allen Fest der Durchbrüche wird. Ein Auferstehungsfest, wo Neues geschieht, wo Neues entsteht. Dass wir unsere Identität davon bestimmen lassen, dass wir Gerechte, Kinder Gottes, Geliebte Gottes sind. Dass wir glauben können, was der Vater über uns sagt. Und dass wir leben, was wir in Gottes Augen schon sind. Geliebt, gewollt, erlöst, berufen, Sieger, stark in Christus. dass wir erkennen, wir sind befreit, eine Herzensbeziehung mit Gott zu führen, eine innige Beziehung mit dem himmlischen Vater, ohne dass wir uns irgendwas erarbeiten müssen. Ohne Fleiß, kein Preis, gilt in diesem Zusammenhang nicht mehr. Jesus ist der Preis und er hat den Preis bezahlt. Ich bete, dass wir tatsächlich lernen, täglich aus dem Sieg Jesu herauszuleben. Wie oft nehmen wir das, wofür er bezahlt hat, was mit ihm gestorben ist, wieder runter vom Kreuz und lassen das auferstehen, geben ihm neue Macht und lassen unser Leben erneut davon bestimmen, anstatt dass wir seinem Sieg Raum geben in unserem Leben. Die Auferstehungskraft, die den Tod und alles, was uns getrennt hat, von Gott überwunden hat und ins Gegenteil umgedreht hat, hat nichts, aber auch gar nichts von ihrer Kraft verloren. Aber wir müssen sie ergreifen. Lasst uns aufhören, Kämpfe zu kämpfen, die Jesus schon gewonnen hat. Lasst uns anfangen, Gottes Liebe in tote Bereiche unseres Lebens scheinen zu lassen. Was fühlt sich nach Tod an in meinem Leben? Ich will's Gott hinhalten und vertrauensvoll erwarten, dass er neues Leben reinbringt. Ich möchte uns herausfordern, uns Gedanken darüber zu machen, was es heißen kann, dass die Kraft der Auferstehung in uns lebt, in jedem von uns. Dieser Geist, der Leben schafft, Tote auferweckt, lebt in mir, lebt in uns. Wenn ich das genau so nehme, wörtlich, wie könnte da mein Leben aussehen? Wie würde das meinen Alltag verändern? Wie würde das meine Beziehung verändern? Traue ich mich mal, das Ja-Aber wegzulassen und Gottes Wort so anzunehmen, wie es in der Bibel steht, wie er es mir ins Herz gibt? Wage ich es, der Hoffnung Raum zu geben, dass das, was in der Bibel steht, auch heute noch gilt? Dass Gott mehr für mich bereithält, als nur durchzuhalten mit dem Blick auf die Ewigkeit? Ich wünsche uns, dass das, was ich gerade gesagt habe, vom Kopf ins Herz rutscht. Dass die Aussage, Liebe ist stärker als der Tod, kein intellektuelles Wissen bleibt, sondern unser komplettes Leben verändert. Dass sie jeden toten Bereich unseres Lebens lebendig macht. Dass sie alte Muster sprengt. Dass da, wo ich gefangen bin, in mir Mauern geöffnet werden, Mauern zerbrochen werden. Dass sie uns aus unserem Ägypten in die Freiheit führt, in das neue Land, das Gott für uns bereitet hat, in unsere Bestimmung und in unser Erbe. Und nichts könnte meine Predigt noch mal besser zusammenfassen und auf den Punkt bringen als folgende Verse aus Epheser 1. Ich bete, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung zur Erkenntnis seiner selbst gibt und erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung ist und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überwältigende Größe seiner Kraft an uns, die wir glauben, nach der Wirksamkeit seiner mächtigen Stärke ist. Durch sie hat er in Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt und ihn an seine rechte Seite in den himmlischen Welten gesetzt hat. Hoch über alle Fürstentümer, Gewalten und Mächte. Über jede Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und hat alles unter seine Füße getan und hat ihn der Gemeinde zum Haupt über alles gegeben. Die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Amen.